Sie hören den Kurier.
Corona. Das ist wohl eines der meistgehörten und gelesenen Worte der letzten Monate. Immerhin beschäftigt uns das Virus ja auch tagtäglich. Egal ob mit neuen Rekorden an Infektionszahlen, neuen zum Teil verwirrenden Verordnungen oder neuen Infos bezüglich einer möglichen Impfung und weiteren Schritten und Maßnahmen. Klar ist, wir brauchen ein Drehbuch für die Krise. Was Bernd Spalt, der erste Bankchef, zu den Kosten der Krise zu sagen hat, das hört in der heutigen Daily Podcast Spezialfolge. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Die Kosten der Corona-Krise werden erst 2021 sichtbar sein. Das sagt der erste Bankchef Bernd Spalt. Spalt, der auch WKO-Spartenobmann für Banken ist, spricht sich für alternative Ansätze, private Investitionen in KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, und gegen Staatsbeteiligungen aus. Bevor ich euch jetzt aber zu viel verrate, hört euch am besten selbst das Interview an, das Wirtschaftsressortleiter Wolfgang Unterhuber und Innenpolitikredakteurin Johanna Hager mit dem Erste Bankchef geführt haben.
Herr Spalt, erstens danke für die Möglichkeit. Wir haben nicht nur einen Weltspartag, sondern Weltsparwochen, derer zwei. Ist das in einer Zeit wie Corona erfreulich für einen CEO oder eher bedenklich, dass wir das so ausweiten müssen?
Ich glaube, dass wir grundsätzlich uns an den Gedanken gewöhnen müssen, das ist vielleicht unterschiedlich zu dem, wie wir es im Frühjahr gesehen haben, dass das nicht etwas ist, was schnell vorbeigeht. Diese Krise, diese Gesundheitskrise, ist nichts, was ein paar Monate dauert, sondern an das werden wir uns gewöhnen müssen, es wird ein paar Quartale dauern. Und wir werden, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Appell von mir, versuchen müssen, alle miteinander nicht nur eine Art von Solidarität wieder zu erreichen, sondern auch eine Art von Normalität zu erreichen in dieser sehr unbekannten Situation. Das heißt, es ist keine Sache, die sehr schnell vorbeigeht, aber wir sollten uns daran gewöhnen und wir sollten Regeln finden, und da gehört der Weltspartag dazu, wie wir verantwortungsvoll mit einer neuen Situation umgehen und gut damit umgehen.
Wenn Sie sagen Quartale, wollen Sie das mit einer Zahl benennen?
Ich glaube schon, dass wir von jetzt weg gerechnet ein knappes Jahr noch brauchen werden, bis wir wirklich zu einer, muss ja gar kein Status quo ante sein, bis wir zu einer gesundheitlichen Verbesserung der Situation kommen, im Sinn von, dass es Impfungen und möglicherweise auch medizinische Therapien gibt. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich in der Zukunft immer wieder damit rechnen müssen, dass wir mit Infektionen, mit Pandemien umgehen müssen.
Wenn Sie das Stichwort Gesundheit sagen, dann geht es ja auch um die Gesundheit der Wirtschaft. Wenn wir uns anschauen, wie hoch die Spareinlagen sind, was man dafür bekommt an Zinsen, gleichzeitig, dass der Konsum geschwächt ist, die Konjunktur auch. Welche Maßnahmen kann denn auch eine Bank ergreifen, um dem Einhalt zu gebieten?
Wenn man sich überlegt, was die Sequenz dieser Krise ist, dann hat die angefangen mit einer medizinisch nicht beherrschbaren Pandemie und die Reaktion der Regierung in unserer Region war eigentlich sehr symmetrisch in dem Sinne, dass sie gesagt haben, solange das nicht beherrschbar ist, schalte ich jetzt mal alles ab, was nicht kritische Infrastruktur ist. Das führt natürlich dazu, dass Konsumverhalten radikal eingeschränkt wird. Das führt dazu, dass Umsätze und Gewinne einbrechen. Das führt dazu, dass Liquidität knapp wird und überbrückt werden muss, was durch die staatlichen Maßnahmen auch passiert ist. Und ich glaube, es geht jetzt ganz wesentlich darum, dass wir gemeinsam ein Drehbuch entwickeln, wie geht denn das jetzt weiter? Ja, wir haben im ersten Schritt massiv eingeschränkt und dann sind die Infektionen gefallen, alle waren glücklich, dann haben wir wieder aufgemacht, selektiv, dann waren nicht mehr alle so glücklich, weil dann dieses, wir sitzen alle im gleichen Boot, diese Solidarität, dass jedem das Gleiche passiert, ist plötzlich zerbrochen, weil manche haben aufsperren dürfen, manche nicht, ganz schwierig. Und jetzt haben wir eine Situation, die vielleicht auch nicht überraschend ist, wo die kältere Jahreszeit daherkommt, wo die Ansteckungsraten höher werden, wo auch die Infektionen anderer Natur höher werden. Jetzt müssen wir uns echt fragen, was ist ein Drehbuch aus dieser Krise heraus? Wie kommen wir wieder zu Wachstum? Wie kommen wir wieder zu, Zuversicht? Zuversicht ist ein ganz großes Thema.
Jetzt geht die Reise aber momentan in Europa und auch sehr wahrscheinlich in Österreich in die andere Richtung. Was bedeutet ein zweiter Lockdown, wenn wir nach Irland schauen und vielleicht auch in Österreich?
Ich würde gern auch, um das ganze Bild zu öffnen, auf Länder schauen, die es möglicherweise besser können. Wir schauen immer drauf, also wir sind am Anfang sehr stolz drauf gewesen, wie toll wir das gemacht haben. Eh wunderbar, diesen Vorsprung haben wir, glaube ich, nicht mehr. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch wieder drauf schauen sollten, welche Rezepte gibt es, die jetzt besser funktionieren als unseres. Diesen Dialog würde ich schon auch gerne eröffnen, das gibt es nämlich auch.
Welches Land wäre
das? Ich glaube schon, dass es in Skandinavien Länder gibt, die jetzt mit deutlich geringeren Ansteckungsraten daherkommen, wo man sich vielleicht auch was anschauen kann, möglicherweise auch in Asien. Ich denke mir, dass positive Beispiele wirken würden. Ein zweiter Shutdown, glaube ich, ist für jeden nicht anstrebenswert, nicht nur, weil er die Wirtschaft wieder eindämpft und wieder einbremst, sondern weil er die Zuversicht grundsätzlich der Menschen mindert, im Sinn von, wie geht's weiter, wie nachhaltig ist mein Unternehmen, wie nachhaltig sind meine Investitionen, wie nachhaltig ist mein Arbeitsplatz. Und es geht schon auch darum, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir uns darum kümmern müssen, wieder das Thema Solidarität gemeinsam etwas herzubekommen und nicht gegeneinander aufzutreten. Jetzt Schuldzuweisungen, also die nächste logische Phase von, wenn Menschen enttäuscht sind oder wenn Spieler enttäuscht sind von dem, was hier passiert, ist, dass Schuldige gesucht werden. In diese Falle sollten wir nicht gehen.
Was könnten wir aus Schweden lernen, was könnten wir aus China lernen?
Ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Immunologe und ich möchte mich hier nicht in Kompetenzgebiete vorwagen, die nicht meine sind. Ich glaube aber, dass unter anderem auch Deutschland gezeigt hat, dass vor allem interdisziplinäre Ansätze wirklich helfen. Wenn es darum geht, wer kann eine Regierung sinnvoll beraten, dann hat Deutschland schon in der ersten Phase von der Krise gezeigt, dass Arbeitsgruppen, die interdisziplinär besetzt sind, von Rechtsphilosophen über Mediziner, über Soziologen, über Finanzexperten zusammen eine Art von Bild bauen können und sagen kann, in einer Unsicherheit über die Zukunft, die es ergibt, wo niemand weiß, wie das Ganze funktioniert, Hypothesen zu entwickeln, die eine Art von holistischer Betrachtung erlauben. Ich glaube, dass es hier darum geht, über den Tellerrand hinauszuschauen, mutig zu sein, andere Perspektiven hereinzunehmen und zu sagen, vielleicht weiß ich nicht alles. Die Hypothese, alles zu wissen und eh schon alles erledigt zu haben, ist eine falsche.
Fehlt uns so ein Dr. Drosten in Österreich?
Ich glaube uns, dass allen von uns gut täte, zu überlegen, wen könnte ich noch hereinholen, um das Bild kompletter zu machen, ausgewogener zu machen, robuster zu machen und auch alternative Ansätze zuzulassen. Ganz am Anfang von der Krise, als jeder so auf Schweden hingeschaut hat, im Sinn von ganz Europa hat gesagt, es gibt Shutdowns, um das Ganze einzudämmen, und Schweden hat das nicht gemacht, ist es massiv kritisch betrachtet worden. Da gab es einen extrem intelligenten Artikel von Ivan Krastev in einer Zeitung, der gesagt hat, es braucht solche Alternativmodelle, wo jemand sagt, wie könnte man das anders denken, um auch zu einer Lösung zu kommen. Und ich glaube, dass diese Offenheit für, was könnten alternative Lösungsmodelle sein, wirklich uns gut täte.
Um das Stichwort Alternative zu nennen und wieder in den Finanzmarkt hineinzugehen, was gibt es denn für eine Alternative jenseits dessen, was die Finanz jetzt schon gemacht hat oder der Staat gemacht hat? Das heißt Stundungen, Härtefallfonds, Kurzarbeit, das läuft ja alles irgendwann aus. Und jetzt, wo wir in der zweiten Welle sind, apropos Zuversicht und Psychologie, haben die Menschen Angst, möglicherweise zum Jahreswechsel oder ab 31.03. ihren Job zu verlieren, und es kommt dann der große Bang.
Ja, ich glaube, dass jede Krise nicht nur vorbeigeht, sondern auch jede Krise ihre Phasen hat. Und in der ersten Phase dieser Krise hat die Regierung und die ganzen Spieler in dieser Krise, sowohl die Aufsicht als auch die Banken, als auch die Regulatoren, richtig reagiert, im Sinn von, wenn schon alles abgeschaltet wird, Liquiditätshilfen zur Verfügung zu stellen. Alle diese Programme, die sie genannt haben. Das ist aber nicht zu Ende. Das reicht nicht durch diese Krise durch. Das heißt, wir sind jetzt in einer zweiten Phase dieser Krise. Jetzt müssen diese kurzfristigen Rettungsleinen ersetzt werden durch langfristige Programme. Das heißt, was es jetzt braucht in einem habituell eigenkapitalschwachen Land wie Österreich, ist die Etablierung eines außerbörslichen Kapitalmarktes, wo man sagt, Wir haben hier einen großen Anstieg im Geldvermögen. Das heißt, es gibt Kapital, das investiert werden kann und soll. Es gibt hier Unternehmen, die KMUs, die zwei Drittel der Bruttowertschöpfung der österreichischen Wirtschaft darstellen, die Eigenkapital brauchen werden. Wir müssen das zueinander bringen. Im Sinn von Stärkung der Robustheit, Stärkung der Resilienz und auch Stärkung von Investitionen in die Zukunft.
Warum soll ich als Staatsbürger, der möglicherweise Angst hat, mit 31. März, wenn die Hilfen auslaufen, auf der Straße zu stehen, aber meinen Job zu verlieren, warum soll ich dann in so einen Fonds investieren? Da muss ich doch sparen, was geht.
Das hängt sehr stark von der individuellen Situation ab, aber die allgemeine Antwort darauf ist, die österreichische Wirtschaft ist eine enorm starke Wirtschaft, eine enorm erfolgreiche Wirtschaft, und diese Krise, die endogen induziert war durch diese Gesundheitskrise, wird vorbei sein. Das heißt, es wird aus dieser Krise einen Weg herausgeben, und es wird immer noch eine starke, sehr innovative Wirtschaft geben, getragen von Klein- und Mittelunternehmen, die ihre Kraft nicht verloren haben werden, wenn wir ihnen dorthin helfen. Das heißt, wenn ich glaube, dass Österreich auch nach dieser Krise, und diese Krise wird in 1,5 Jahren, in 2 Jahren wirklich vorbei sein, wenn ich daran glaube, dass ich gern an diesem Aufschwung partizipieren möchte, muss ich dort investieren.
Aber Ihre Idee ist gemünzt auf Unternehmen, denen es natürlich eigenkapitaltechnisch schon vor Corona relativ gut gegangen ist. Österreich ist ja bekanntlich, was Eigenkapital in der Wirtschaft angeht, Stichwort Tourismus, nicht gerade stark aufgestellt. Ja. Warren Buffett hat einmal gesagt, bei Ebbe sieht man dann, wer bei Flut ohne Badehose geschwommen ist. Ja. Ist es nicht so, dass Österreich hier eigentlich vor einer massiven Pleitewelle steht?
Ich glaube schon, dass die Insolvenzrate deutlich ansteigen wird. Das kann gar nicht anders sein. Aus zwei Perspektiven. Die letzten vielen Jahre waren ökonomisch sehr, sehr positive Jahre, nur durch Wachstum und durch Gewinne getragen. Jetzt fallen wir in eine tiefe Krise, und dementsprechend natürlich keine Insolvenz oder kaum Insolvenzen. Jetzt fallen wir in eine tiefe Krise hinein. Jetzt wird es Insolvenzen geben. Ich glaube aber, dass das aus dieser Krise heraus immer noch Geschäftsmodelle sehr robust sein werden und durchkommen, die zwar jetzt temporär geschwächt sind, denen jetzt geholfen werden muss, aber die nach dieser Krise genau die gleiche Berechtigung haben. Es wird nicht jeder und jedes Geschäftsmodell hier durchkommen, das ist so. Einfach auch, weil die Eigenkapitalbasis oder das Geschäftsmodell vorher zu verwundbar gewesen ist. Aber grundsätzlich die österreichische Wirtschaft als solche, auch in ihrer Granularität, hat fantastische Voraussetzungen. Und genau an diesen fantastischen Voraussetzungen, an diesem Aufschwung mitzumachen, das ist, glaube ich, die Attraktion. Dass das keine kurzfristigen Spekulationsgewinne erlaubt, muss auch ganz klar gesagt werden. Das ist nichts, wo man jetzt investiert und hofft, in einem halben Jahr 30% gemacht zu haben. Das sind wirklich Eigenkapitalinvestitionen. Da reden Sie über einen Horizont von 5 bis 7 Jahren, wo man dann sagt, okay, und dann bin ich wirklich wieder dort.
Eine letzte Nachfrage noch zu diesem Thema. Könnte man nicht doch endlich als Sondermaßnahme jetzt einmal die Käst senken und aber dramatisch senken, weil beteiligen kann ich mich ja dann auch an börsennotierten Unternehmen, das wäre doch auch ein Signal.
Na unbedingt, ich glaube, das braucht, die stehen auch schon im Regierungs...
Ich rede nicht von 21%, sondern ich rede wirklich von 5 oder 10%.
Wasser auf meine Mühlen. Ich glaube, dass sehr viele von diesen Aspekten bereits im Regierungsprogramm angesprochen sind, aber halt noch nie gemacht worden sind. Also machen wir es jetzt bitte endlich. Es sind viele Elemente, wie diese, die Sie ansprechen, nämlich auch Käst auf der einen Seite mit Behaltefrist, auf der anderen Seite auch die strukturelle Benachteiligung von Eigenkapital versus Fremdkapital. Fremdkapital, Kreditzinsen können Sie absetzen als Betriebsausgabe. Und Kapital nicht. Total sinnlos. Ja? Also ich glaube, wir müssen einfach ein paar ganz einfache Rahmenbedingungen herstellen, und dafür brauche ich nicht die EU. Dafür muss ich nicht irgendwelche beihilferechtlichen Genehmigungen einholen. Das kann man einfach machen. Ja? Warum man das nicht gemacht hat, ist eine andere Sache, aber jetzt könnte man es tun.
Wie lange haben wir noch Zeit, das zu tun?
Wie gesagt, die Krise findet jetzt statt. Die kann man nicht verschieben.
Aber nachdem wir selbst beim Homeoffice noch das Regelwerk bis 2021 dauern wird, bis wir genau einen rechtsgültigen Rahmen haben, deswegen frage ich Sie nach dem Tempo, welchen...
Jetzt.
gut.
Jetzt, wirklich jetzt. Ich finde, dieses Jahr sollte dieses Regelwerk hergestellt werden.
Dinge, nämlich nochmal zurückgreifend auf Sparformen, auch das, was Sie dann als Sparten, ob man möglicherweise ins Treffen führen werden, was ich ein bisschen als Antwort bitten will, ist, kann es sein, dass wir in Österreich generell, also von der Schulstufe bis zu den Älteren, einfach auch zu wenig Wissen über die Finanzwelt haben, sodass eben, glaube ich, der Österreicher sitzt auf 500 Tonnen Gold, wir investieren in Sparbücher, die 0, irgendwas Zinsen bringen, anstatt möglicherweise das Geld arbeiten zu lassen für sich. Wo gilt es denn da seitens einer Bank, seitens der Regierung, seitens der Zivilgesellschaft möglicherweise anzusetzen, um das mitzutragen, apropos nochmal Zuversicht und wir müssen jetzt was tun.
Ich glaube, Finanzausbildung ist etwas, was uns extrem am Herzen liegt, wo es eine öffentlich-rechtliche Aufgabe gibt, nämlich wie pflege ich das in die Lehrpläne ein, was historisch immer eine sehr lange Perspektive hat, bis man einen Lehrplan ändert. Meine Hoffnung wäre trotzdem, dass es uns irgendwann gelingt. Wir sehen uns selber in der Verpflichtung. Wir haben ja hier auch mit unserem Financial Life Park Initiativen wirklich gestartet, im Sinn von jungen Menschen beizubringen, wie funktioniert Finanzleben, wie funktioniert eigentlich Geld, dass das wirklich im Sinn von Mündigkeit, im Sinn von selbstständigem Entscheiden über wie gehe ich mit Geld um, ein ganz anderes Rüstzeug mitgibt. Das ist nichts, was schnell wirkt, aber es ist etwas, was wo Staat und die Wirtschaftsplayer wirklich zusammen was arbeiten müssen.
Sind da irgendwelche Pläne oder Ideen, die Sie möglicherweise verraten können oder wann die entweder gediehen sind?
Es gibt jetzt schon viele Initiativen, auch von einer Kooperation zwischen Stiftungen, dem Staat, den Banken, wo man versucht, Inhalte vorzubereiten. Es gibt auch in den unterschiedlichen Ländern, in denen wir tätig sind, ganz unterschiedliche Modelle. In der Slowakei haben wir jetzt schon Pilotschulen, die auf einem quasi Curriculum, das wir entwickelt haben, gemeinsam mit Lehrern und Wissenschaftlern dieses Wirtschaftsfach in die Schulen bringen. Es gibt viele unterschiedliche Modelle, die man hier anwenden kann. Und kein einziges richtiges Rezept. Aber dass das wichtig ist und im Sinn von einfach einer Mündigkeit ist uns sehr bewusst.
Kommen wir noch zu alternativen Lösungsansätzen. In Deutschland wurde und wird diskutiert staatliche Beteiligungen, auch im KMU-Sektor. Sind Sie dafür, dagegen?
Ganz allgemein, wenn Sie mir dieses sehr generelle Statement erlauben, glaube ich nicht, dass der Staat oder auch eine Bank langfristig ein guter Eigentümer ist.
Vorübergehend, das Obama.
Vorübergehend, ja.
Sagen wir
genau.
Das Obama-Modell 289.
Genau, genau. Also ich glaube, als Anschub, als quasi Statement, dass man das wirklich ernst meint, dass es vernünftig ist, dass es betriebswirtschaftlich auch machbar ist, ja. Aber nicht im Sinn von wirtschaftspolitischer Rolle eines Staates oder einer Bank. Mhm. Ganz sicher nicht.
Also wenn sich die Stadt Wien vorübergehend dann
sehr gut
beteiligt.
Nein, finde ich das sehr okay, wenn damit das Statement einhergeht, nach x Jahren gehe ich hier raus.
Die Maastricht-Kriterien sind schon langsam in eigentlich Papier. Da wird man sich doch was überlegen müssen, oder?
Glaube ich auch. Ein Resultat dieser Krise wird sein, jetzt europäisch gesprochen oder weltweit gesprochen, wir werden alle mehr Schulden haben. Das ist so. Also Staaten werden mehr Schulden haben. Unternehmen vielleicht auch, aber Staaten ganz sicher. Man wird nachher darüber nachdenken müssen, wie werden solche Schulden zurückgezahlt? Was sind dann neue erreichbare Targets? Was sind neue Ziele? Also das ist sicher so, dass wir am Ende des Tages, Ende nächsten Jahres, Ende übernächsten Jahres sehen werden, was hat das alles wirklich gekostet. Aber wir werden wahrscheinlich auch darüber nachdenken, was davon war wirklich effektiv, was davon war wirklich effizient. Man kann jetzt schon sagen, vielleicht ganz kurz, dieser rigide Shutdown, der passiert ist, war sicher effektiv. Im Sinn von, die Ansteckungsraten sind gefallen wie ein Stein. Ob der effizient war, im Sinn von, wie viele Ressourcen habe ich eingesetzt, wie viel wirtschaftliche Kraft habe ich vernichtet, um das zu erreichen, wird nur die Geschichte zeigen.
Mhm. Schulden kann man abbauen wie 1923 Deutschland mit einer Hyperinflation. Mhm. Ja? Oder wie Griechenland, in dem man Beamtengelder sogar um 20% kürzt. Haben Sie eine Idee, wie wir dann diese Schulden abbauen werden?
Ich glaube, es gibt noch eine dritte Art, wie man als Staat Schulden abbauen kann. Das ist durch Schuldenverzichte im Sinn von, dass es tatsächliche Einschnitte gibt bei Gläubigern. Ich denke, dass eine Sache, die wir gelernt haben aus der globalen Finanzkrise, ist, dass es am Höhepunkt, einem Auslaufen einer Krise wichtig ist, nicht prozyklisch zu agieren. Was will ich damit sagen? Bei der letzten Finanzkrise war die erste spontane Reaktion vieler Staaten, jetzt sofort zu sparen. Wenn sie sofort sparen und alle Ausgaben sozusagen runterschneiden, hat das einen prozyklischen Effekt im Sinn von, dass es den Absturz nochmal vertieft, weil sie einfach Arbeitsplätze nochmal wegnehmen, weil sie Investitionen nicht ermöglichen etc. In dieser Krise haben die meisten Player verstanden, nicht prozyklisch zu agieren, sondern irgendwie jeder versucht, das ein bisschen auszutarieren. Sowohl die Regulatoren als auch die Staaten als auch die Banken. Ich denke mir, dass der reine Weg über Ausgabenkürzung im Sinn von Schulden reduzieren nicht reichen wird. Ich glaube, und ich habe das auch schon einmal gesagt, dass die Frage die ist, wenn Sie sich den europäischen Kontext vorstellen, wie kann Europa im Verhältnis zu Amerika und zu China wettbewerbsfähig werden? Bleiben oder werden? Dann ist dieser Merkel-Macron-Plan und jetzt dieser New Generation Recovery Fund ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, nämlich zu sagen, ich habe eine Idee, wo Wachstum wieder herkommen kann. Ich habe eine Bereitschaft, europäischen Staaten Geld zur Verfügung zu stellen für Klimaschutz, für digitale Innovation, für Gesundheit. Weise dann den Staaten Geldtöpfe zu, die jetzt, und darum geht es jetzt auch, die jetzt sagen können, ich habe Programme, die nicht irgendwie ein bisschen grün drüber gepinselt irgendwo Geld hinschütten, sondern die tatsächlich eine Hypothese hinter sich haben und sagen, darin will ich wirklich investieren, weil ich nachhaltig Arbeitsplätze schaffe, weil ich glaube, dass ich als Europa einen Wettbewerbsvorteil auch generieren kann, der sozusagen über die Zeit hinweg existiert.
Schulden zu machen, um aus einer Krise heraus zu wachsen, erinnert mich halt auch irgendwo immer nur an auch ein Perpetuum mobile, die halt dann in der Realität nicht immer funktionieren müssen. Aber glauben Sie daran?
Ich glaube nur daran, wenn diese Schulden, die Schulden teilen sich wahrscheinlich in zwei Töpfe. Das eine ist Schulden, die kurzfristig gemacht werden, um dieses Liquiditätsloch zu überbrücken. Die mussten gemacht werden, weil sonst hätten sie einfach diese Unternehmen alle vernichtet. Die mussten gemacht werden und wir werden sehen, was davon nachhaltig ist und was nicht. Der zweite Teil der Schulden, die gemacht werden jetzt, besteht darin, zu sagen, ich stelle Geld zur Verfügung in Hoffnungen für die Zukunft. Im Sinn von, was sind eigentlich wirkliche Wachstumspotenziale, wo ich echte nachhaltige Arbeitsplätze schaffe. Nicht im Sinn von Protektionismus, dass ich irgendwelche Wirtschaftszweige schütze, die so eine Art Museumscharakter haben, das nicht, sondern wirkliche Wachstumsherde anzufahren. Wenn diese Schulden, vielleicht nur ganz kurz, Entschuldigung, diese Schulden, wenn sie die richtigen Wetten sind, zahlen sich jedenfalls aus. Und ich glaube, auf das sollten wir in der Zukunft unseren Dialog auch legen. Woran glauben wir eigentlich?
Also China verschuldet sich gerade zusätzlich wieder massiv, indem der Kauf von E-Autos massiv gestützt wird. Das sind also Schulden, die Sinn machen.
Die eine Hypothese darstellen, die sich verifizieren oder falsifizieren wird. Ja? Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, und diese Diskussion sollten wir haben, woran glauben wir wirklich, und wir werden immer falsch oder richtig liegen können, aber wir müssen jetzt etwas sagen, das wird funktionieren.
Welcher Wirtschaftszweig hat den musealen Charakter Ihrer Meinung nach? Könnten Sie einen benennen?
Lassen Sie mich die Frage anders beantworten. Ich glaube, dass man sich überlegt, wo hat Europa eine glaubwürdige Chance im Verhältnis der globalen Wirtschaft wirklich eine Art von Wettbewerbsvorteil herauszuarbeiten, dann glaube ich wirklich, dass es zum Thema Klimaschutz sein wird. Mhm. Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Dort hat Europa eine Chance im Verhältnis zu Asien und Amerika wirklich eine Art von Vorreiterstelle zu etablieren.
Ich möchte nochmal zum Thema Schulden zurückkommen, nämlich die Schulden des Einzelnen, die ja gestundet werden noch, also die von Unternehmen. die werden ja alle erst mit Jänner fällig. Es gibt aber andere Stimmen, die sagen, sollte man nicht jetzt schon Unternehmen, von denen man weiß, sie werden sie nicht bedienen können und auch nicht bei den Stundungen mehr mitkommen, sogenannte Zombie-Unternehmen. Die Bild-Zeitung hat gestern von 800.000 gesprochen, die sie mutmaßen. Wenn ich das mit dem Zehnerfaktor Österreich nenne, dann reden wir von 80.000 Unternehmen, die in Österreich möglicherweise nicht eine Pleite- oder Insolvenzwelle, sondern ein Tsunami sind. Wären Sie dafür, diese Stundungen möglicherweise jetzt schon vorzuziehen?
Und was meinen Sie mit Stundungen vorziehen?
Also wenn ich die fälligen, das Fälligkeitsdatum ist ja mit 2021. Mhm. Es gibt aber jetzt schon Unternehmen, die wissen, auch 2021 werde ich das nicht einbringen können in den darauf folgenden Quartalen. Ja. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt schon anzusetzen, was zu tun, weil Sie gesagt haben, wir müssen an Tempo zulegen, wir müssen jetzt was tun?
Ich glaube, wenn jetzt Fälligkeitsdaten vereinbart sind, dann können Sie nicht unilateral sagen, bitte zahl früher zurück oder ich stelle einen Konkursantrag. Das geht ja wirklich nicht. Ja. Und oft entwickelt sich auch jetzt im Sinn von, wer ist wirklich ein Zombie-Unternehmen oder wer ist ein technisch insolventes Unternehmen oder nicht, oft entwickelt sich die Wirklichkeit ein bisschen anders, als man es selber privat einschätzen würde. Wir haben jetzt Fälligkeitsdaten und Sie haben recht, es wird sich zu diesem Fälligkeitsdatum, wo das dann kommen wird, herausstellen, wer hat betriebswirtschaftlich eine Chance zu überleben und wer nicht. Das jetzt zu akzelerieren, in der Weisheit, dass ich jetzt schon weiß, dieses Unternehmen wird es doch nicht schaffen, halte ich für ein nicht wirksamen Zugang. Wirklich sozusagen am nächsten dran ist natürlich immer der Unternehmer, der Unternehmensführer, im Sinn von, geht sich das aus? Mhm. Ja. Ich würde hier sowohl dem Staat als auch der Bank nicht wirklich empfehlen, zu sagen, ich weiß es jetzt schon so früh, so viel besser als du. Aber es wird sich, und darüber müssen wir nicht reden, es wird sich nächstes Jahr, wenn diese Hilfen auslaufen, im Sinne von Insolvenzentwicklung einiges abspielen.
Was mich aber erstaunt hat bei der Halbjahres-BK war, die NPL-Quote war 2,4%. Mhm. Das war nicht nur irgendwie wenig.
Aber das muss doch so sein. Das ist doch ganz, also aus meiner Sicht, es kann gar nicht anders sein, wenn Sie sich überlegen.
Das dicke Ende kommt erst. Sie haben ja auch die Risikovorsorge erhöht schon. Ne?
Vielleicht kann ich es kurz beschreiben, wenn Sie sich überlegen, wie funktioniert eine Bank, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Verhältnis zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Allgemein kann man sagen, wir sind ein Spiegel der Wirtschaft. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns gut und umgekehrt. Allerdings immer mit einem verzögerten Effekt, ganz logisch. Ja. Das heißt, wir hatten die letzten vielen Jahre oder fünf Jahre einen wirtschaftlichen Aufschwung, der dazu geführt hat, dass wir historisch niedrige Non-Performing Loan Ratios hatten, alle Banken. Jetzt hatten wir eine große Krise. In dieser Krise hat der Staat und auch wir Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt, sodass eigentlich das Thema Zahlungsausfälle jetzt noch gar nicht stattfinden kann. Wenn Sie in einem Moratorium drin sind, dann können Sie keinen Zahlungsausfall haben, weil Sie zahlen nichts. Ja? Das heißt, erst dann, wenn diese Hilfen zu einem Ende kommen, erst dann, wenn auch das Eigenkapital, und das haben wir am Anfang besprochen, erodiert ist, dann manifestiert sich das Ganze.
Sie werden ja unter anderem, wenn ich das so direkt sagen darf, dafür bezahlt, um die Zukunft zu sehen oder zu erahnen. Wie machen das die anderen Länder, in denen Ihre Gruppe aktiv ist, Ihr Konzern, Tschechien, Ungarn, bei den Unternehmenshilfen? Gibt es da jemanden, wo Sie sagen, die machen es super? Oder wenn Sie das mit Österreich vergleichen, wie ist das?
Ich glaube, in der ersten Phase der Krise haben alle Länder, in denen wir tätig sind, sich sehr stark angeschaut, was macht Österreich. Das komplett nachgezogen im Sinn von sofort Moratorien etabliert, sofort kreditgarantierte Programme entworfen, Kurzarbeit auch gemacht etc. Also das heißt Struktur und sofort zugemacht. Ja, sie haben auch einen ganz rigiden Lockdown-Strategie verfolgt. Es ist dann in der Umsetzung auf der wirklichen Kreditseite weniger passiert als in Österreich. Also in Österreich sind diese ganzen staatsgarantierten Kredite ja wirklich auch zur Auszahlung gelangt. Also die waren sehr breit und sehr tief wirksam. Während in Osteuropa das viel weniger tatsächlich in Anspruch genommen worden ist. Ob das jetzt ein Nachfrage- oder ein Angebotsthema war, weiß ich gar nicht so genau. Aber jedenfalls programmatisch war es das Gleiche. Wirklich in Realität stattgefunden haben hauptsächlich die Moratorien. Aber das Shutdown hat auch stattgefunden. Das heißt, das war sehr ähnlich. In der zweiten Phase dieser Krise, jetzt im Sinn von diesem Herbst und diesem Frühwinter, entwickeln sich die Ansteckungsraten in Osteuropa, speziell in Tschechien, sehr schlecht. Was wahrscheinlich die unterschiedlichsten Gründe hat, aber keine, wie soll man sagen, jetzt Policy-Gründe hat, dass die Staaten anders reagiert hätten, sondern weil es einfach hier Fehler in der Begleitung gab, im Sinn von, welche Verhaltensweisen werden toleriert. Also ich glaube, was wir jetzt sehen, ist eigentlich eher eine schlechtere Entwicklung im Sinn von Anstieg der Ansteckungsraten in einzelnen Ländern. Und auch natürlich, und das ist auch etwas, womit man nicht so leicht rechnen konnte, diese ganzen Reisewarnungen, die es gibt, jetzt innerhalb von Europa, stellen uns auch vor Ansprüche, ich glaube, auch als österreichische Ökonomie, die so nicht antizipiert worden sind. Österreich ist ein Land, das extrem vom Tourismus abhängt. Der Sommertourismus hat gut funktioniert. Hauptsächlich im Land, in den Städten ist es natürlich viel anspruchsvoller gewesen. Winter ist in einer Konstellation, wo wesentliche Partnerländer Reisewarnungen aussprechen, etwas, was hohe Ansprüche stellt.
Wie beeinflusst eigentlich diese Reisewarnung Ihr tägliches Leben? Also gewisse Dinge müssen ja einfach auch manchmal live und nicht nur via Teams oder Videokonferenz oder Telefon absolviert werden, oder?
Also das beeinflusst mein Leben sehr, weil ich wäre im April, Mai wahrscheinlich keinen einzigen Tag in Österreich gewesen, in meinem normalen Leben, im Sinn von, welche Reisen ich mache, Investoren treffen etc. Alles das hat nicht stattgefunden. Das heißt, wir haben wirklich umgeschaltet auf alle möglichen digitalen Lösungen. Reisen finden extremst eingeschränkt statt.
Wie äußert sich das bei Ihren Mitarbeitern auch? Also wie halten Sie mit denen Kontakt? Wie ist Ihre Homeoffice-Lösung in der Erste Bank?
Die Homeoffice-Lösung war so, dass wir in der ersten Phase in Wien am Campus auf 5% Anwesenheit reduziert haben, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Das hat fantastisch reagiert, als dann die Wirtschaft sukzessive wieder aufgesperrt worden ist, haben wir gesagt, wir kommen zu neuen Regelungen. Die waren im Wesentlichen so, dass wir gesagt haben, wir teilen die Belegschaft hier in drei Teile nach einem Farbencode, die sich nie berühren dürfen. Ja, gelb, grün, rot, die sozusagen abwechselnd Schicht machen, wenn sie so wollen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert in dem Sinn, dass es sehr diszipliniert exekutiert worden ist. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es viel, viel leichter war, die Leute ins Homeoffice zu bringen, als die Leute wieder zurückzuholen. Ja, das ist, glaube ich, das haben wir alle irgendwie mitbekommen, hatte zwei Aspekte wahrscheinlich. Der eine Aspekt war, dass am Anfang von dieser Eröffnung Menschen auch noch Angst hatten, steige ich jetzt wirklich in eine U-Bahn ein, steige ich in eine Straßenbahn ein, will ich mich dem aussetzen? Also eine Art von, will ich mich hier einem Ansteckungsrisiko aussetzen? Und das andere war, dass natürlich auch daheim das Leben dann schon organisiert war. Die Kinder konnten wieder in die Schule, man hatte einen Schreibtisch und hat nicht auf dem Bügelbrett seinen Laptop gehabt. Man hat irgendwie eine Art von Normalität zu Hause entwickelt und musste halt nicht jeden Tag hin und her fahren. Das heißt, wir haben zwar ein Drittel zurückholen wollen, das hat aber lang gedauert, bis wir das Drittel tatsächlich wieder zurückkamen. Jetzt haben wir Hälfte, Hälfte. Und ich glaube, wir werden wieder in andere Situationen hineingehen. Was mir aber auch wichtig ist, was wir schon getan haben, ist, wir haben diese Situation genützt, um wirklich zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Nämlich nicht im Sinn von Anekdoten sammeln, sondern in dem Sinn, dass wir eine Art von mittelgroßer Studie gemeinsam mit der Wirtschaftsuni Wien gemacht haben. Und das ist immer noch am Laufen, wo wir alle unsere Mitarbeiter befragt haben nach einem sehr strukturierten Fragebogen, was ist hier eigentlich passiert? Was hast du erlebt? Im Sinn von Autonomie versus Kontrolle, im Sinn von sozialer Verarmung, im Sinn von, wie kann ich überhaupt ein Team führen, das nie da ist, im Sinn von, was geht mir hier auf die Nerven, im Sinn von, funktioniert das technisch etc. Das war ein sehr, sehr strukturierter Ansatz, wo über 18.000 Leute teilgenommen haben und wo wir über 40.000 qualitative Inputs bekommen haben. Das alles ist ein sehr, sehr evidenzbasierter Zugang, wo man versucht, nicht den Weg Geschichten zu erfinden, sondern zu sagen, jetzt haben wir etwas erlebt, was wir vielleicht nie wieder erleben werden. Was kann man daraus lernen? Ja, und das versuchen wir jetzt wirklich als Grundlage zu nehmen. Wie wollen wir in der Zukunft miteinander arbeiten? Weil es wird die Zukunft nicht die gleiche sein wie die vor Corona. Ganz sicher nicht. Wir werden anders arbeiten.
Gestatten Sie mir noch eine Frage innenpolitischer Natur. Müssten Sie der Bundesregierung eine Schulnote geben oder auf einer Skala bewerten, wie Sie die Maßnahmen, nicht die jetzt im Lockdown, sondern das jetzige Verhalten der Regierung?
Das würde ich ungern tun, ganz ehrlich, das steht mir auch nicht zu. Ich würde mir, die Entschlossenheit in der ersten Phase hat mir sehr gut gefallen. Was ich mir jetzt wünschen würde, ist ein mittelfristigerer Zugang im Sinn von, wie stellen wir uns vor, dass es nicht nächste Woche sein wird, sondern in 3 Monaten, 6 Monaten, in 9 Monaten. Und was ist unsere Rolle? Also ich würde mir perspektivische, planerische Zugänge wünschen. Aber ich würde keine Schuldnoten vergeben würden, weil ich weiß, wie schwierig das sein muss.
Laut Spalt wird also der Wirtschaftskrise keine Finanzkrise folgen. Naja, bleibt zu hoffen, dass das dann auch wirklich der Fall sein wird. Und damit war es auch schon wieder für heute von mir. Ich hoffe, euch gefällt unser Kurier Daily Podcast und wenn ja, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast. Ton und Schnitt kamen heute wieder von Dominik Kanzian. Ich hoffe, ihr seid auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei und genießt jetzt noch den Rest des Tages. Alles Liebe und hoffentlich bis bald.